vorne. Wir haben, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, ungefähr 15, mittlerweile vielleicht 700 verschiedene Titel, stehe ich immer noch irgendwie nicht so richtig gut für die Serie. Und dann, ich hatte erst so ein bisschen was so ein bisschen dramatischer klingt, so vom Tränental zum Quellort. Sagt der Benjamin, das hört keiner an. Wie wäre es mit Flucht nach vorne? So, okay, gut. Kennt ihr das von der Joyce Meyer? Die hatte eine Predigtserie, die hat sie Gehorsam genannt. Und das war, glaube ich, aber egal. Er sagt, das ist ein Buch geschrieben. Ich denke, es war eine CD-Serie. Vielleicht hat sie beides gemacht, weil sie macht aus ihren CD-Serien Bücher. Okay, Gehorsam hat keiner gekauft. Irgendwann hat sie sich dann gedacht, sie tut den Titel umbenennen. Und dann hat sie das, glaube ich, genannt, überfließenden Segen, und es wurde ein Bestseller. Gleiches Thema, anderer Titel. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, lass uns aufschlagen. Psalm 84, Vers 6. So, und jetzt aus irgendeinem Grund gibt mir das nicht die nächste Folie. So gibt das sie mir. Während ihr die komplizierte Aufgabe habt, eure Bibel in den Psalmen aufzuschlagen. Kurze Frage nebenher. Wer ist gern glücklich? Genau. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eigentlich, nach was wir streben. Alles, was uns die Werbung verkauft, wenn wir, keine Ahnung, das neue Fitnessgerät kaufen oder die tolle Schokolade essen oder das neue Möbelstück kaufen oder die schicke Jeans oder so, ist eigentlich, dass wir danach glücklich sind. Aber das ist ein Glück, das meistens sehr von sehr kurzer Dauer ist. Und die Bibel sagt uns, wie wir wirklich glücklich sein können. Das ist halt genial. So, also, das wollen wir. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wenn sie durchs Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellort. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, was ich letzte Woche schon erwähnt habe. Dass es einfach nicht so ist, ich komme zu Jesus und dann ist alles toll. Sondern dass einfach das Leben in sich Dinge birgt, die einfach wehtun können und werden. Und nicht mal Jesus, der Sohn Gottes, der souveräne Autorität hatte über Natur, über Mächte und Gewalten, über Engel und Dämonen, hat ein Leben gehabt, in dem es ohne Tränen abging. Hebräer 5 sagt über ihn, dass seine Fürbitte geprägt war von Tränen und lautem Geschrei. So wie ihr natürlich auch alle zu Hause betet. Egal. Und es gab, er hat über Jerusalem geweint. Jesus hatte viele Situationen, die einfach sein Herz berührt haben und traurig gemacht haben, nur weil er der Sohn Gottes, ist er nicht über den Wolken geschwebt, sondern er stand mit beiden Füßen im Leben und er hat Dinge erlebt, die ihm wehgetan haben. Und wir werden als Christen, egal ob wir Christen sind oder nicht, Menschen gehen durch Schmerzen. Und ich finde es so interessant, wir alle, oder ich denke mal, okay, also normalerweise, wir lieben einfach Kinder, weil das Schöne an Kindern ist, die können über so viele Sachen lachen. Was die alles lustig finden, das ist einfach so schön. Und wie herzlich die lachen können, ist einfach toll. Ich war sehr ernst. Ich habe mir gesagt, also wir Deutschen sind ernst. Bei uns in der Familie ist so ernst, sogar mein Vater heißt Ernst. Es ist einfach eine Lebenseinstellung der Deutschen, Ernst und Erfolg und ab und zu noch ein bisschen Freizeitspaß, okay? Und dann kam der Stepan und der Hirvoy in die Gemeinde, bei denen war das genau das Gegenteil. Lustig, lustig und nochmal lustig. Wen interessiert arbeiten? Okay, Bibelschule wäre noch cool, aber wisst ihr so? Und dann sind die zwei Extreme aufeinander gekommen, man könnte auch geprallt sagen, und haben sich aber wunderbarst vereint. Ich bin ein bisschen lustiger geworden und die beiden haben tatsächlich dann angefangen zu arbeiten. Halleluja! Ja, Halleluja. Er sagt, ich habe mich besser dargestellt als die, aber ist okay. Halleluja, also genau. Okay, wie soll ich das jetzt wieder gut machen? Sie haben auf jeden Fall viel Freude in die Gemeinde, in eine sehr ernste Gemeinde, sehr viel Freude reingebracht. Okay, also glückselig der Mensch, und das ist das, was wir sein wollen, dessen Stärke in dir ist, das ist das Geheimnis, in dessen Herz gebahnte Wege sind, die sollten schon einfach gebahnt sein, denn wenn sie dann ins Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellort. Wenn sie nicht gebahnt sind und sie kommen ins Tränental, kann alles Mögliche dabei rauskommen. So, ihr wisst ja, ich mag das, wenn man Bibelstellen einigermaßen auswendig kann. Als allererstes, in welchem Psalm steht es nochmal? Ihr habt euer Hirn heute früh schon ausgepackt, hammermäßig. Psalm 84, Vers 6. Wie ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind, wenn sie durchs, machen sie es zu einem, Very good, very good. Okay. Ich habe letztes Mal schon mal gesagt, dass wir einfach einen Grundsatz haben und von dem wollen wir einfach nicht abweichen, egal was passiert. Und der Grundsatz ist, und ich werde nie gegen ihn rebellieren. Okay, für die, die es ein bisschen zu schwierig war, hier vorne steht. Genau. Wenn ich in meinem Herzen das fest etabliert habe, dass Gott gut ist, und wenn ich in meinem Herzen etabliert habe, dass ich nicht gegen ihn rebellieren will, werde, dann habe ich gebahnte Wege. Wenn ich in meinem Herzen habe, solange Gott mir es recht macht, ist Gott ein guter Gott. Und wenn es Gott mir mal nicht mehr recht macht, dann ist er kein guter Gott mehr. Ich muss ihn brutalst hinterfragen und ich muss sagen, hey Gott, und warum? Und ich verstehe es. Okay, und dann habe ich ein Problem, weil dann wird mein Quellort zu einem bitteren Ort, anstatt zu, mein Tränental zu einem bitteren Ort, anstatt zu einem Quellort. Genau, und das heißt, in meinem Herz waren keine gebahnten Wege. Wenn in meinem Herz gebahnte Wege sind, die sagen, okay, ich glaube, was Gottes Wort sagt, ich glaube als allerersten Grundsatz, dass Gott gut ist und ich werde nichts und niemanden davon abbringen lassen, das zu glauben, dann wirst du Dinge ganz anders erleben und dann ganz anders sehen als andere Leute. Da gab es einen, der ist umgezogen an einen kleinen Ort, ein kleines Dorf und sagt, oh, alle Leute sind hier so griesgrämig und alle so meckrig und unfreundlich, ich gehe ins nächste Dorf. Und geht ins nächste Dorf und in dem nächsten Dorf sind auch alle so griesgrämig und so meckrig und er sagt, alle Leute sind griesgrämig und meckrig, egal wo ich hingehe. Kommt ein anderer Bauer und sagt auch, er geht auch in das gleiche Dorf, sagt, Mensch, die Leute, die sind ja alle so nett und die sind ja alle so freundlich und kommen auf einen zu und wollen einem helfen und ist einfach alles wunderbar. Was ist der? Ist anders reingegangen. Er ist einfach anders reingegangen in die gleiche Situation und in seinem Herz waren die Wege anders gebahnt. Und wir müssen mal gucken, was für Bahnen hier in unserem Herz drin sind. Amen. Okay, es gibt einen coolen Spruch im Englischen, der im Englischen leider noch ein bisschen cooler klingt als im Deutschen, aber ich habe es jetzt trotzdem mal übersetzt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Hurt people hurt people. Okay. Und das finde ich interessant. Ich habe hier mein erstes kleines Spielzeug, das ich heute mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich fand auch den Begriff für diese kleinen Nieten, die hier dran sind, sehr, sehr süß. Das heißt Killer-Nieten. Und das sind so Sachen, die kann man sich im Laufe seines Lebens sammeln. Wer von euch ist schon durch schwierige Situationen gegangen? Wer von euch hat schon mal Schmerzen erlebt? Wer schon mal mehr als einmal? Wer schon mal 700.000 Mal? Okay, prima, genau. Also, es gibt eine Möglichkeit, dass du deine Schmerzen nach außen tragen kannst oder halt einfach mit dir spazieren tragen. Sie werden ein Teil von dir. Und ich habe das total im Griff. Das sitzt mal kurz hier. Könntest du mir mal helfen? Einfach zuzumachen. So. Also, hier. Meine Mutter hat mich abgelehnt. Mein Lehrer hat mir gesagt, ich bin dumm und ich werde es sowieso nie schaffen. Mir hat man mal ein Fahrrad geklaut. Mein schönstes Fahrrad wurde mir geklaut. Das ist Wahrheit. Mir wurde mal ein Auto geklaut. Stimmt. Ich hab gedacht, soll ich euch eine Liste mal sagen, was mir schon alles passiert ist? Genau, und die sind alle möglichen Sachen sind uns passiert, die eigentlich wehtun. Und was der Teufel macht, ist, er tut Dornen austeilen. Ja? Und man kann die auch sehr, sehr dekorativ tragen. Ja? Man kann auch damit auffallen. Also mir ist das und das passiert. Ist dir vielleicht was Schlimmeres passiert? Also wenigen Sachen sind so viele Leuten sind so viele schlimme Sachen passiert wie mir. Ich bräuchte jetzt einen Freiwilligen, dem nichts ausmacht, im Video zu erscheinen. Ivana, okay. Ivana, hi, meine gute Freundin, komm, lass uns ein Stück des Weges zusammengehen. Okay? Wenn ich aus den Killernieten, wenn ich diese Killernieten behalte und diese Schmerzen in meinem Leben nicht heilen lasse, dann werde ich andere Leute automatisch verletzen. Und das Tolle, was der Heilige Geist uns gezeigt hat in den letzten Tagen und Wochen ist, dass ich jeden Schmerz, den ich habe in meinem Leben, vor seinen Thron bringen kann und austauschen kann gegen Ringe von Autorität. Und wenn ich anstatt Schmerz mit mir rumzutragen und mit meinem Schmerz auch noch andere Leute zu verletzen, sag Gott, ich gebe dir meinen Schmerz. Mir wurde Falsches angetan, mir wurde Böses angetan, ich wurde verletzt, aber ich gebe es dir und ich will dafür einen Ring von Autorität. Dann kann Gott dich segnen und kann dir was Neues geben und kann diesen ganzen Müll in was Gutes umwandeln. Das kann nur Gott. Dieses Umwandeln kann nur Gott, das kann kein Psychiater, das kann kein Therapeut, das kann kein Arzt, das kann nur Gott. Und ich sage deswegen nicht, dass ich gegen Psychiater und Therapeuten und so weiter bin, sondern ich sage diese Umwandlung, dass er deinen Schmerz tatsächlich rauszieht und dass er dir tatsächlich Ringe der Autorität gibt, kann nur Gott. Und was der Heilige Geist uns einfach auch gezeigt hat, ist, dass er einfach noch mehr Ringe austeilen will in unserer Mitte und dass er einfach noch mehr Schmerz rausziehen will. Und dass viele von uns einfach unter einer Betondecke des guten Funktionierens noch Schmerzen haben, die wir uns angesammelt haben, die echt alt sind. Und es ist einfach eine gute Zeit, Altlasten loszuwerden. Die beste Zeit, das loszuwerden in deinem Leben, ist das, wenn es gerade gepredigt wird. Weil Gott dann einfach gesagt, hey, jetzt gerade ist eine offene Tür dafür, geh da rein und werd's los. Und wir hatten am Freitagabend eine Gebetszeit und es war einfach echt stark, weil wir angefangen haben, okay, da war ein krasser Traum in der Gemeinde. Ich fange mit dem Traum an. Zwar ein Ehepaar in der Gemeinde wacht morgens auf und die haben genau das gleiche geträumt in der gleichen Nacht. Und zufälligerweise bedeuten ihre Namen Gott und die Gemeinde. Ihr könnt mal raten, wer es ist. Okay, ich würde sagen, das könnte deine Aufmerksamkeit erwecken, oder? Okay, wenn du da nicht blickst, dass Gott was sagen will, dann muss man dich vielleicht noch wachrütteln oder mehr informieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein Ehepaar, deren Namen Gott und die Gemeinde bedeutet, hat einen total ähnlichen oder gleichen Traum in der Nacht. Und zwar in dem Traum wurde eine Person, eine Frau aufgenommen ins Haus, die total eklig war. Die war total eklig ich habe jetzt den Traum vom Mann nicht genau gehört, sondern den von, ihr wisst ja, wie das dann ist, die Frau spricht mit der Frau und der Mann mit dem Mann. Und der Hirvo, ihr kennt den Traum genau vom Mann, ich kenne den Traum von der Frau. Jedenfalls, die Frau hatte total fettige Haare und dann, die war total ungepflegt und hat sich aufs Bett gesetzt und hat dann auch uriniert. So stellt man sich das vor, gell? So einen Gast wünsche ich mir, yeah. Und es hat mich irgendwie, was ist das? Und es hat mich gestört, weil ich wusste, dass es ein Schlüssel ist, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und dann habe ich Freitagabend im Gebet, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt zu Gott rufen, dass er mir sagt, wer ist diese Frau? Was ist diese Frau? Was macht die? In welchem Haus ist die? Bei mir ist ja immer, wenn irgendwas ist, ist Jezebel, klar, aber irgendwelches Gefühl, das ist es jetzt mal nicht. Okay, und dann habe ich zu Gott gerufen, habe gesagt, wer ist diese Frau? Was haben wir was falsch gemacht? Ist die in unserem Haus? Ist die in unserem Leben? Ist die in der Gemeinde Jesu? Was ist die Frau? Wer ist die Frau? Und ich hatte einfach den Eindruck, Gott sagt Schmerz. Diese Frau ist Schmerz und diese Frau ist willkommen in der Gemeinde Jesu und diese Frau ist willkommen in den Herzen von Gläubigen, vielleicht weil die Gläubigen nicht wissen, wie sie es loskriegen sollen, vielleicht weil es einfach zu den Sachen gehört, die toleriert werden in der Gemeinde. Aber die Bibel sagt in Jesaja 53 und in 2. Petrus 2, Vers 24, dass Jesus unsere Schmerzen für uns getragen hat, was bedeutet, dass wir sie nicht mehr tragen müssen. So schön dein Dekoband ist und vielleicht sogar manchmal nützlich, und sagen kannst, ja, ich bin so weit, nein, ja, okay. Jesus hat deine Schmerzen getragen und wir müssen gucken, wie kann ich das hinkriegen, dass ich meine Schmerzen loskriege und eintausche gegen Ringe. Und wir haben dann festgestellt, dass wir unter einer gewissen Oberfläche des guten Funktionierens als Christen einfach auch noch Schmerzen haben, an die wir uns einfach gewöhnt haben und die wir einfach wie so abgeschlossen haben in einem gewissen Kämmerchen. Und von denen Gott sagt, ich will die haben, weil ich euch für diese Schmerzen Autorität geben will. Weil wenn du es schaffst, das zu überwinden, was der Teufel gegen dich schmeißt, um dich kleiner zu machen, um dich schwächer zu machen, um dich aufgeben zu lassen, um dich versagen zu lassen, damit du dich schlecht fühlst, damit du denkst, ich pack's nie, ich kann's nie, ich blick's nie, dann hat der Feind gewonnen. Jedes Mal, wenn er was gegen dich schmeißt, will er dir sagen, sisch, ich bin stärker, sisch, Gott kann dich nicht heilen, sisch, da. Und du musst in dir eine Sache haben. Gott ist gut, Gott ist der Sieger, der Überwinder lebt in mir. Und egal, was gegen mich kommt, ich kann es abgeben und er kann mich frei machen. Und er kann was Gutes draus machen. Ich weiß nicht immer wie. Okay, hier ist das Gute, er ist Gott, ich nicht. Das heißt, er muss ein paar Sachen wissen und können, die ich nicht weiß und kann. Und ich muss auch gar nicht in seine Position, in seine Situation kommen. Einfach mal, damit ihr wisst, was Schmerz bewirken kann. Schmerz kann die Tür für körperliche und psychische Beschwerden öffnen. Schmerz kann verursachen, dass du andere verletzt. Du lebst eine ungesunde Beziehung. Einer dominiert immer. Es gibt nicht einfach so, dass man sich auf gleicher Ebene bewegt, sondern einer ist immer Chef in der Beziehung. Du kannst nicht auf gleicher Ebene mit Leuten reden. Man kann, wenn man ganz normal versucht, einen Austausch zu haben, dann bist du ganz schnell eingeschnappt oder fühlst dich ganz schnell verletzt oder so. Du fühlst dich schnell verletzt, weil du hier möglicherweise einfach noch Zeug mit dir rumträgst. Okay? Ich bin zum Beispiel beim Autofahren um einiges ängstlicher als der Hirvoje. Und manchmal, wenn er ein bisschen dichter auf ein Auto auffährt, als ich das machen würde, und er hat es bombig im Griff, ist einer der Gründe, warum ich mich wohlgefühlt habe, ihn zu heiraten. Halleluja. Genau, und dann habe ich wie so Muffe, aber ich bin mal, auf der Autobahn bin ich mal einem hinten drauf gefahren in einem kleinen Ritmo. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Ritmo danach aussieht? Ritmo, falls ihr das Auto nicht kennt, ist wie so eine kleine Quetschkommode. Das Blech total dünn, ja. Und dem, der ich drauf gefahren bin, der war voll traurig, weil der hatte hinten einen Kasten Bier aus Niederlande runtertransportiert und das Bier ist ausgelaufen. Ja, so große Probleme kann man haben im Leben. Genau, weil das Ding, er wusste ja, sein Auto wird repariert, aber wie kommt dann das Bier ran? Schrott. Genau, aber ich glaube, dass ich aufgrund von diesem Ding, wo ich da aufgefahren bin, auf das andere Auto, einfach wie so eine Angst auf mir ist, wir könnten jetzt gleich auf jemand anders landen. Okay? Und ich habe da auch schon drüber gebetet und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch mehr Freiheit, was man bekommen kann. Halleluja, es wird den Hoverjet zum Beispiel auch segnen. Manchmal gucke ich einfach dann zur Seite raus, damit ich entspannter bin. Oder wenn du schnell einen Wutausbruch bekommst. Du bekommst einen Wutausbruch, wenn andere Leute gar keinen bekommen. Kann einfach ein Zeichen dafür sein, dass du noch so ein paar Sachen mit dir rumträgst. So, und bevor du jetzt vielleicht einfach vielleicht ruhig sein kannst oder dir das einfach anhören oder so, dann musst du halt einfach deine Killernieten, die du über die Jahre angesammelt hast, musst du einfach jetzt um dich rumschießen. Und das hilft ja, weil die Leute haben ja Angst vor Wutausbrüchen. Das heißt, wenn du deine Killernieten um dich rumschickst, ja, dann werden die nachher nett sein und dann denkst du, nee, ich habe eigentlich keine Beziehungsprobleme, weil die Leute um mich rum sind alle nett, ne? Die haben Angst, dass du ausflippst, Halleluja. Okay, Halleluja, ich dachte, ich erwähne es mal. Funktioniert genauso mit Schmollen oder was, die ganzen Kontrollmechanismen, die man da so hat, okay? Was du auch machen kannst aus Schmerz, du ziehst dich zurück, du isolierst dich, ist was? Nö. Hey, es ist doch irgendwas, was ist denn? Nix. Okay, und dann gehen deine ganzen Stacheln nach innen, aber es tut den anderen schon auch weh. Du weißt nicht, wo du dran bist oder so. Du kannst zum Beispiel, wenn du selber mit dir nicht klarkommst, kannst sagen, ich komme jetzt gerade nicht klar. Ich sag's dir nachher oder ich guck, dass ich klarkomme. Zum Beispiel, wir sind von Notzingen nach Esslingen gefahren und ich wusste, jetzt kommt keine Steigung mehr. Halleluja. Für mich ist die Fahrradtour so gut wie gelaufen. So, jetzt geht's aber an der Gartenstadt, geht so ein Buckel hoch, nicht leicht hoch. Okay, oder man kann so relativ geradeaus nochmal fahren und dann fährt man so gediegen in die Plochinger Straße rein. Ich hatte geplant, dass wir die weniger starke Steigung nehmen. Und von Hirvoje war ganz klar, zum Schutz unseres Sohnes gehen wir nicht ganz eng an der Straße entlang, sondern wir gehen diese Steigung hoch. Ich war sauer. Das fand ich nicht gut, weil ich war müde, mir hat's gereicht. Ich hatte mich schon innerlich nach dem Bett gesehnt. Dem Hirvoje, der macht es spannend. Er ist wie in einer Spazierfahrt macht und ich so, jetzt will ich mich eigentlich gerne hinlegen. Halleluja, und so weiter. Genau, und dann kommt da diese Steigung. Ich sage, komm, Ise, du schaffst das. Kann ich schon mal gar nicht leiden, wenn ich es nicht schaffen will. So. Und er denkt, das motiviert ihn. Das ist so, oh, da kommt in mir, oh, ich will es gar nicht schaffen wollen. Okay, und dann bin ich so an der Steigung, sage, okay, er hat ja recht, jetzt gehe ich die Steigung hoch. Während der Steigung fragte mich, was ärgert dich jetzt eigentlich? Auf wen bist du jetzt eigentlich sauer? Und dann habe ich gesagt, lass mich, ich sag's dir nachher. Ich wusste ja selber nicht, ich kann ja nicht auf ihn sauer sein, weil er hat ja recht. Eigentlich bin ich auf den Berg sauer. Was machst du da eigentlich? Ich kann dir gar nicht sagen, auf was ich sauer bin, aber ich habe ihn dann wenigstens informiert. Gib mir ein bisschen Zeit, ich werde schon irgendwie klarkommen, weil was soll ich jetzt gegen ihn? Was? Wäre eine Option gewesen, aber keine gute. Und ich habe tatsächlich den Berg geschafft. Dann lobt er mich, aber ich bin dann trotzdem so. Okay, 10 Sekunden natürlich nur. Alles ein bisschen übertrieben, oder? Übertrieben, genau. Bin so ein bisschen. Okay. So bei auf Höhe Froschkönig war schon wieder alles vorbei, falls ihr wisst, wo der Froschkönig ist in der Gartenstadt. Okay, du schneidest plötzlich Beziehungen ab. Irgendwas ist in der Beziehung gepasst, nicht. Bam, Beziehung vorbei. Wow. Das ist ein gutes Zeichen, dass du irgendwelche Killernieten noch mit dir rumträgst. Du hast gerade eine Beziehung gekillt. Du beendest plötzlich Gespräche. Paff! Wow! Ich dachte, wir sprechen ganz offen und ehrlich miteinander. Was ist jetzt passiert? Komm, lass uns das mal ganz offen und ehrlich ansprechen. Pam! Wow! Killernieten. Oder du redest nicht mehr mit jemandem und du denkst immer, der andere ist schuld. Wenn du immer denkst, der andere ist schuld, das nennt man verblendet. Eine weise Frau hat mal gesagt, verblendet ist, wenn man verblendet ist. Das heißt, du siehst eigentlich nicht, dass du verblendet bist. Das ist ungeschickt. Dazu hat man Geschwister. Die können einem helfen zu sehen. Wenn du zum Beispiel sagst, auf was bist du jetzt eigentlich sauer, musst du erst mal nachdenken. Auf was hast du eigentlich ein Recht, sauer zu sein? Auf den Berg kannst du jetzt sauer sein, aufs Fahrrad kannst du jetzt sauer sein, auf deinen Mann kannst du jetzt sauer sein. Also dann musst du halt loslassen. Okay, und wenn du verletzt bist, können dich Dinge verletzen, die eigentlich gut sind. So, ich habe euch heute Zitrone mitgebracht. Meine Mutter tut immer, wenn sie Zitrone im Haushalt verwendet, immer gleich ein bisschen so auf den Hand drücken, weil das so gut ist für die Hände. Möchte jemand ein bisschen Zitrone auf die Hand drücken? Romy, magst du ein bisschen Zitrone auf deine Hand drücken? Das ist total wohltuend. Haben wir noch? Du, komm her. Wir lassen es mal durchgehen. Ihr könnt es dann mal ausprobieren, wenn ihr während der Predigt ein bisschen Zitrone auf eure Hand drücken lasst. Ihr werdet nachher Hände haben wie eine 20-Jährige. 15-Jährige. Okay, der Romy, dann wischt ihr das natürlich nicht, gell? Das macht natürlich total Sinn. Will noch jemand ein bisschen Zitrone auf dem Hand drücken? So, ab 30 dürft ihr es benutzen. Spaß. Genau, das Ding ist, der Hurvier hat schon lang den Traum gehabt, neue Messer zu haben. Und was macht die Familie? Die tut die neuen Messer mitbenutzen. Die Messer sind scharf. Ich habe 2 Schnitte. Benaftali, der hat vorne einen ganz, ganz roten Finger. Ich weiß nicht, hat er 2 oder 3 Schnitte zurzeit. Genau, weil wir erst noch lernen müssen, mit den Messern richtig umzugehen. Und falls ihr eine Lektion in Messer benutzen braucht, der Benaftali informiert euch. Also falls er jetzt zu euch kommt, bei euch was schneidet, wird er euch sagen, dass ihr alle falsch schneidet. Wenn man nämlich so schneidet und nicht so und so weiter und so fort. So, das Ding ist jetzt, wenn ich an meiner Hand einen Schnitt habe und Zitrone drauf tue, hat jemand so welchen Schnitt? Möchte jemand? Dann tut dir das weh, obwohl Zitrone eigentlich gut ist für deine Hände. So, und dann, wenn du den Schnitt hast an deiner Hand, dann denkst du, wenn jetzt jemand der Zitrone drauf tut, wow, du tust mir weh, du bist gemein. Die Zitrone ist nicht gemein. Und die Person, die dir vielleicht was Gutes antut, du hast das Gefühl, die tut dir eigentlich was Schlechtes an. Warum? Weil deine Hand nicht geheilt ist. Das macht Heilung attraktiv, oder? Okay, ich finde auch. Schmerz greift deine Beziehungen an und Schmerz greift Einheit an. Und Einheit ist Stärke. Einheit ist nicht, dass wir sagen, komm, lass uns beten, dass Esslingen errettet wird. Oh ja, wir sind uns alle eins im Kopf. Halleluja, danke Jesus, dass Esslingen errettet wird. Fertig, Amen. Nee, Einheit ist, dass unsere Herzen eins sind. Aber wenn wir unsere Herzen verstecken, weil unsere Herzen voll sind mit irgendwelchen Schmerzen und Angst, verletzt zu werden und ich bin eigentlich sauer auf dich, weil das und das und eigentlich nervst du mich wegen dem und dem, aber ich bringe mein Sonntagsgesichtle mit. Am Sonntagmorgen lächel ich an und dann gehe ich heim und ich, oh, Menschenskinder. Deswegen versucht der Feind ständig in der Gemeinde Sachen zu schmeißen, dass dich jemand aufregt. Wen hat schon mal jemand in der Gemeinde aufgeregt? 1, 2, 3. Also, hey. Klar, weil die Leute in der Gemeinde, da hat man auch ganz andere Anforderungen. Ja, klar sind alle Christen, die müssen sich alle perfekt verhalten. Wie wir ja uns auch perfekt verhalten. Oh, Marabasatarabashi. Jesus ist gestorben, weil wir alle Vergebung brauchen. Amen. Halleluja. Und wenn wir nicht ehrlich sind und wenn wir die Sachen nicht ausräumen, die da unterschwellig brodeln und brudeln, kommen wir nicht zu dieser Einheit, in der wir mit Kraft und Autorität beten können, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden, dass eine ganze Stadt errendet wird und dass eine ganze Nation umgekrempelt wird. Und das ist das, was wir wollen. Weil Einheit ist nicht, dass ich im Kopf das Gleiche denke, sondern Einheit ist, eins zu werden. Guck mal, ein Ehepaar meinetwegen, die wollen ein Business zusammen aufbauen, die sind jetzt nicht eins, weil sie beide gemeinsam das Business aufbauen wollen, sondern Einheit ist, dass sie sich einander kennenlernen, dass sie Zeit miteinander verbringen, dass sie einander lieben, dass sie einander vergeben, dass sie Austausch haben, dass der eine lernt, was dem anderen gefällt und so weiter und so fort. Weil ansonsten seid ihr einfach nur Geschäftspartner. Weißt du, ich meine? Jemand hat mir gesagt, hey, wenn du, wolltest du eine Ehefrau oder wolltest du eine Putzfrau? Hör, ihr sagt beides. Und ich bin voll offen dafür, dass wir eine einstellen. Amen. Halleluja. Wenn du verletzt bist, dann hast du einfach Schwierigkeiten, dich zu öffnen und ehrlich Sachen auf den Tisch zu legen. Und das ist genau das, was der Teufel will. Okay? Und das greift einfach auch die Tiefe von Beziehungen an. Sprüche 18, Vers 19 sagt, ein getäuschter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Das heißt, in deinem Herzen eine Streitigkeit ist gegen jemanden. Oder wenn du dich getäuscht fühlst von jemandem, ist es total schwer, dein Herz zu erobern. Auch wenn du, sagen wir mal, in der Gemeinde sozusagen happy clappy und wir sind alle fröhlich und glücklich spielst, eigentlich in deinem Herz, dein Herz hast du raus isoliert. Du hast, da, wisst ihr, im Geist guckt man nicht, wo dein Körper ist, im Geist guckt man, wo dein Herz ist und du kannst dein Herz außerhalb der Gemeinde campen und trotzdem hier das ganze Zeug mitmachen. Und das ist das, was der Teufel gern hätte, wenn er euch nicht abhalten kann davon, in der Gemeinde zu sein. Lasst uns doch wenigstens Gemeinde spielen. Lasst uns nach außen hin so funktionieren und so tun, als ob da unten gar nichts ist. Lasst uns alle kleine Marionetten sein und alle spielen. Wir sind so fröhlich, wir sind so glücklich, wir sind so lustig und wir sind die Charismatiker, wir sind noch lustiger drauf als die anderen. Oh. Genau, der Feind hätte gern, dass wir alle oberflächlich nett sein. Dann sind, wie geht's dir heute? Ich sag dann nicht, wie es mir wirklich geht. Gut, gut, gut. Aber innerlich sind wir auf Distanz. Dass wir uns nicht eigentlich so eingestehen, dass wir wirklich Schmerzen haben und dass wir es so tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn es nicht ist. Und die wahre Kraft liegt in wahrer Einheit. Jesus hat uns noch nicht errettet, dass wir alle kleine süße Püppchen werden, die dann alle so... Genau. Was müssen wir machen, wenn wir Schmerzen loskriegen wollen? Wir müssen einfach gucken, dass wir in unserem Herzen nichts erlauben, das da festhängt gegen Gott. Und das ist das Ding, wenn der Feind in uns wie so eine kleine Hintertür hat, wo wir eigentlich gegen Gott sind, weil wir denken, das Ding ist, okay, wir haben gelernt, Gott ist allmächtig und Gott kann alles. Jetzt passiert mir was, von dem ich glaube, dass es nicht von Gott sein kann, weil es einfach so schlimm ist, okay? Es ist einfach so krass und es ist so gravierend, das kann einfach nicht von Gott sein, das ist einfach, das haut mich um, ich verstehe das nicht und so weiter und so fort. Okay, und was machst du dann? Dann hast du ein großes Warum. Ich kenne Familie, die einfach eine besondere Berufung hat im Bereich der Familie. Ich kenne sie nicht, Entschuldigung, ich habe von denen gelesen. Und ich glaube, die haben 5 Kinder gehabt insgesamt und sie haben jeden Tag über ihren Kindern Psalm 91 bekennt. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich spreche zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Und dann steht noch drin, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und so weiter und so fort. Haben sie jeden Tag zum Schutz über ihren Kindern bekannt. Und eines Tages erreicht sie die Nachricht, dass ihr Sohn bei einem Autounfall umgekommen ist. So, jetzt war's. Als allererstes, Gott ist gut. Als allerzweites, ich werde nie gegen ihn rebellieren. Und als drittens, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und sie haben es auch nicht verstanden. Und dann kommt natürlich, ihr habt doch gesagt, wenn ihr die ganze Zeit Gottes Wort bekennt, dann kann euch nichts passieren. Kommen die ganzen bösen Stimmen. Aber was machst du? Du kannst eigentlich nie am Warum hängen bleiben. Dir passieren Dinge und du fragst dich warum. Und wenn Gott dir sagt warum, super. Aber wenn Gott dir nicht sagt warum, Halleluja. Ein entschlossenes Halleluja. Warum sage ich das mit so viel Nachdruck? Weil ich mich manchmal einfach entscheiden muss, yes, Amen, Gott ist gut, auch wenn es sich anders anfühlt. Wenn mir sowas passiert, dann fühlt es sich einfach anders an. Dann sage ich, ich verstehe das nicht. Sowas Krasses, sowas Gravierendes. Wie kann es einer christlichen Familie passieren? Wie kann es jemand passieren, der jeden Tag für seine Kinder betet? Wie kann sowas Gravierendes passieren? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich die Umstände nicht kenne. Möglicherweise gibt es Dinge, von denen man sagen kann, das und das und das hätte anders laufen müssen, dann wäre es nicht passiert. Aber ich weiß eins, ich werde immer dran festhalten, dass Gott gut ist. Und ich werde nie gegen den rebellieren, der gut ist. Wenn ein Kind von mir stirbt, dann ist es nicht, weil Gott eine andere Blume braucht im Himmel. Er und seine Blümchen. Ich hasse diese Predigten. Ja, der Herr hat eine neue Blume im Himmel gebraucht, deswegen hat er so und so von uns genommen. Willst du mich veräppeln? Gott kann sich so viel Blumen da oben machen, wie er will. Der braucht keine Blumen von hier unten pflücken. Meine Herren, die Blumen da oben sind auch viel schöner. Naja, gut, bless. Halleluja. Gott, wenn Gott ein Kind auf die Erde schickt, dann mit einer Bestimmung und damit es seine Tage erfüllt. Amen. Gott schickt nicht Kinder auf die Erde, um an Krebs zu leiden und um behindert zu werden und durch tragische Dinge zu gehen, die Eltern zu verlieren oder dass die Eltern ihr Kind verlieren. Das ist nicht Gott. Es gibt einen Teufel. Und der Teufel macht böse Dinge und er kommt, um zu töten, um zu stehlen und um zu zerstören. Also wenn du sowas in deinem Leben siehst, frag dich mal, wer es gemacht hat. Ganz schwierige Aufgabe. Wenn Gott gut ist, welcher Vater wird sein Kind umbringen? Das ist doch abgefahren, das ist doch krank. Das ist doch Wörter, die man nicht sagen darf. So, aber jetzt kommt Gott rein und jede Situation, egal wie viel Schmerzen in deinem Leben sind, kann er nehmen und umdrehen. Und das ist das Brutale. Sag mal Gott, wie machst du das? Das finde ich einfach, das ist unglaublich. Das ist glaublich, aber crazy. Also das ist einfach... überwältigend, das ist ein schöneres Wort. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Das heißt, egal was dir schon passiert ist und egal was dir noch passieren wird, du legst es vor seinen Thron und er lässt es dir zum Besten dienen. Und dann nicht nur dir, sondern auch anderen. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn du das Tränental zum Quellort machst, wie viele Leute trinken von der Quelle? Als allererstes du und dann all denen, denen du Zugang gibst zu dieser Quelle. Halleluja. Wie können bestimmte Dinge zum Quellort werden, wir wissen es manchmal nicht. Manchmal kann man es sich vorstellen, aber oft einfach gar nicht. Und da brauchen wir den Gottfaktor, wo ich einfach sage, Gott, was ich erlebt habe, im Vergleich zu dem, was ich sehe an Quellort, reicht mir nicht. Das kann es nicht sein. Mir fehlt da noch der Gottfaktor drin. Mir fehlt da noch der Gottfaktor drin. Irgendwas musst du da machen in dieser Sache, damit da einfach Gott drüber steht. Halleluja. Dass da drüber steht, Gott hat diese Situation total erlöst. Denk mal an Jesus. Jesus ist der krasseste Schmerzensmann überhaupt. Er wird Schmerzensmann genannt. Er hat sich am Kreuz kreuzigen lassen für uns. Und heutzutage ist die charismatische Bewegung die schnellst wachsende religiöse, sagt man in Wikipedia, Bewegung der ganzen Welt. Ahu! Steht Gott drüber, weißt du, ich meine? Halleluja. Es gab mal eine Frau, die auch ein Kind verloren hat und die es einfach nicht verstanden hat. Und sie hat immer zu Gott, ist immer zu Gott gegangen und gesagt, warum, warum, warum? Gott, ich will einfach nur wissen, warum. Ich will einfach nur wissen, warum. Und sie hat gebetet und ich glaube, sie hat sogar gefasst und hat mir gesagt, Gott, warum, warum? Und irgendwann mal hat Gott dir gesagt, selbst wenn ich dir sagen würde, warum, würdest du es immer noch nicht verstehen. Du wärst immer noch beim Warum. Und wisst ihr was? Manchmal müssen wir das Warum einfach loslassen und sagen, warum auch immer. Warum auch immer. Du bist gut und ich gebe es dir ab und ich will dafür das bekommen, was du geplant hast, wie du das umdrehen kannst in was Gutes. Wie da was Gutes rauskommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber du kannst es. In Jesaja 61, Vers 7 bis 9. Lass uns das gerade mal aufschlagen. Jesaja 61. Das ist früher, hey, da hast du immer so die Seiten gehört. Und heute, die ganzen Köpfe gehen nach unten. Jeder tippt mal kurz in sein Phone ein. Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den Raub mitsamt den Unrecht. Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Gott sagt, er will uns das Doppelte geben für die Schmach und die Schande, die wir erlebt haben. Und ich habe das Wort von Schmach nachgeguckt und Schmach schließt ein Verwirrung. Durch Zeiten, wo wir durch Verwirrung gegangen sind, das ist ja auch eine gewisse Schmach, wenn du einfach orientierungslos bist. Es schließt ein Austrocknen mit ein. Es schließt ein, das was lang dauert. Es schließt mit ein, enttäuscht zu werden wegen einer Verzögerung. Wisst ihr, wenn du für was Bestimmtes glaubst, nehmen wir jetzt einfach mal Partnerschaft, du glaubst und glaubst und dann kommt es doch nicht oder immer noch nicht oder immer noch nicht. Und das ist einfach, dieses Single-Sein ist in unserer Gesellschaft, aber vor allem auch in anderen Gesellschaften, total mit Schmach besetzt. Was, wenn Gott das, was als Schmach empfunden wird, wenn Gott da reinkommen kann und es umdrehen kann und es nicht mehr Schmach ist, sondern du was Doppeltes daraus bekommst. Du sagst dir, ja, wie soll ich denn da was Doppeltes rausbekommen? Wenn ich heirate, kann ich mir vorstellen, wie was Doppeltes rauskommt. Ein Mädchen, ein Junge, weißt du, Klassiker. Aber was soll denn Doppeltes rauskommen, wenn ich so lange Single bin? Ich weiß es nicht, aber ich würde es einfach mal bei Gott lassen. Aber ich würde mich einfach nicht damit zufrieden geben, wenn ich hier Schmach habe und wenn ich Schande habe, einfach zu sagen, ja, ist halt so. Hat Gott mich übersehen oder vergessen? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht will er einfach, dass ich leide. Nee, Gott will, dass egal durch welches Leiden du durchgehst, dass du es vor seinen Thron bringst und sagst, Gott, ich will hier das Doppelte sehen. Ich will hier sehen, wie das zu einem Quellort wird. Nicht nur für mich, sondern für andere, weil du Gott bist. Halleluja. Ich liebe die Happy Hunters. Die Happy Hunters sind mittlerweile beide beim Herrn. Und die waren Geschäftsleute, als sie errettet wurden. Und sie haben einfach gesagt, okay, wir wollen für die Kranken beten. Die ersten 10 Personen sind gestorben, für die sie gebetet haben. Finde ich sehr ermutigend, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Dienst für Heilung. Du betest für die Leute und die sterben einer nach dem anderen. Und die ersten 100 wurden nicht geheilt. Sondern das wäre ja genügend, um zu sagen, jetzt packe ich meine Sachen. Das ist wahrscheinlich, habe ich mich vertan, ich habe Gott nicht gehört und so weiter und so fort. So, das ist eine Schmach und das ist eigentlich eine Schande. Das ist eigentlich peinlich, okay? Manche von euch, wenn einer nicht geheilt wird, ist schon so peinlich, dass du nie wieder für jemanden betest. Die haben wirklich für viele Leute gebetet. Und die haben einfach gesagt, und ich lass nicht locker, Gottes Wort sagt, dass wenn wir für die Kranken beten, dass sie gesund werden und wir wollen das sehen. Und die haben in ihrem Leben eine Heilungsschule aufgebaut. Ihre Lehre wurde übersetzt. Wir haben hier in der Gemeinde schon seit Jahren die CDs, wie du lernen kannst, total einfach für Kranke zu beten, dass sie tatsächlich gesund werden. Sie haben Heilungsschulen gemacht, in denen sie gesagt haben, so und so machst du es. Dann haben sie die Leute, die das Problem hatten, nach vorne gerufen, mit Videokamera, haben für die Leute gebeten, haben gezeigt, guck mal, jetzt wächst hier das Bein aus und jetzt wachsen hier die Arme raus und so machst du das, wenn der Nacken steif ist und so machst du, weißt du, ich meine? Die haben eine ganze Webseite voller Gebete, die man beten kann bei bestimmten Sachen. Die haben Gebetstücher geschickt auf die ganze Welt, die Leute auf Kinder gelegt haben, auf Kranke gelegt haben und krasse Zeichen und Wunder gesehen haben. Und du, weißt du, denkst dann, hey, wenn du mal für 100 Leute gebetet hast und es ist keiner geheilt worden, dann, wer würde da nicht sagen, ach, ich glaube, ich habe mich verhört. Aber dann wird's interessant. Weil du sagst, hier ist Gottes Wort und hier ist meine Realität und es ist nicht konform und ich presse noch mehr rein und ich will sehen, was Gottes Wort sagt. Amen. Und ich habe heute in Deutschland DVDs von einem Pärchen aus Amerika, die so erfolglos angefangen haben. Die haben ganzes, wie so eine Art Fußballstadion, das abgedeckt ist, aufgebaut, wo sie ihre Heilungsschulen hatten. Und die sind auch rumgereist und ihre Heilungsbücher und Schulen sind übersetzt worden in so viele Sprachen. Und ihre Tochter bringt den Heilungsdienst jetzt nochmal auf ein neues Level. Die haben wir neulich, ich glaube im November vor einem Jahr oder so, haben wir sie in Dallas mal kurz gehört. Das ist einfach gigantisch. Und du, was ich damit sagen will, du denkst vielleicht, ja, wie soll Gott aus meinem Schmerz irgendwie was Gutes machen? Das ist halt sein Ding. Hauptsache, du bleibst dran und du bleibst, glaubst weiter sein Wort. Einer meiner Helden schlechthin in meinem Leben ist einfach Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer hat entgegen allen Stimmen, allen christlichen Stimmen im Zweiten Weltkrieg, hat er einfach, ist er eingestanden für die Wahrheit aus Gottes Wort, für das, für kompromisslose Nachfolge Jesu und hat dafür auch mit seinem Leben bezahlt. Und er hatte Gottes Herz und Gottes Leidenschaft für unser Land. Und er konnte die Pläne Gottes für das Land lesen. Er wusste genau, was man machen muss in Deutschland, wenn der Hitler die Macht verliert. Er hatte schon Pläne. Er hat sozusagen die Blueprint, wie sagt man das, die Vorlagen Gottes lesen können im Geist, wie Deutschland regiert werden müsste, damit es ein gesegnetes Land ist. Und kurz bevor die Amerikaner das KZ befreit haben, wurde er noch exekutiert. Und du könntest dir sagen, oh Mann, jetzt hat Gott so einen Mann so gesalbt und ihm solche super Pläne gegeben und jetzt hat Gott ihn echt in letzter Minute umbringen lassen. Oh Mann! Und auf jeden Fall wollen wir festhalten, dass Hitler ihn umgebracht hat und nicht Gott, einfach mal so als klein. Ja? Nicht Gott hat ihn umgebracht, sondern Hitler. Und das Ding ist, Dietrich Bonhoeffer hat so einen krassen Einfluss, international bis heute. Es gibt Leute in Amerika, die über Dietrich Bonhoeffer lehren und die Dietrich Bonhoeffer als Vorbild nehmen. Es gibt Leute in ganz Deutschland, die Dietrich Bonhoeffer als Vorbild nehmen. Die Stimme von Dietrich Bonhoeffer ist mit seiner Exekution nicht im Boden versickert, sondern die Stimme ist immer noch da und sie geht aus und dieses Leben und diese Hingabe bis zum Tod spricht bis heute, dass es es wert ist, für das Evangelium stehen zu bleiben. Man könnte sagen, ja, das war ja dann irgendwie alles umsonst. Es war nicht umsonst. Wenn wir in Gott reinpressen und sagen, Gott, nimm mein Leben und nimm meine Schmerzen und nimm meine Schwierigkeiten und mach was draus. Ich sag nicht, dass es Gottes Wille war, dass Dietrich Bonhoeffer gestorben ist und umgebracht wurde. Aber was ich sage ist, obwohl er umgebracht wurde, konnte Gott was draus machen, was gigantischer und bombastischer ist, als er sich hätte jemals vorstellen können. Ich glaube nicht, dass Dietrich Bonhoeffer, als er zu seiner Exekution gegangen ist, gedacht hat, oh, die werden mal viele Bücher über mich schreiben und PowerPoints über mich machen und mich erwähnen und so weiter und so fort, sondern einfach gesagt, oh Gott, ich glaube, dass du der Sieger bist. Ich glaube an die siegreiche Ekklesia. Das waren seine letzten Worte. Ich glaube an die siegreiche Ekklesia. Das war nicht Schrott, jetzt hat Hitler doch gewonnen. Das war, ich glaube an die siegreiche Ekklesia. Ich glaube an die siegreiche Gemeinde Gottes. Im Gefängnis. Wo man ihm den Mund zumachen wollte, wo man ihm den Mund verbieten wollte, wo man ihn und alle, die die gleiche Linie fahren wie ihn, einfach ausrotten wollte, hat er gesagt, ich glaube an die siegreiche Ekklesia. Was für eine Unverschämtheit. Im Angesicht des Feindes zu sagen, ich glaube an die siegreiche Ekklesia. I feel Jesus. Da kann man doch einfach Jesus drin spüren, oder? Ist doch gigantisch. Das kann der sich nicht ausmalen. Ja Gott, wie willst du jetzt aus meinem Schmerz und aus meiner Gefängniszelle, wie willst du aus meiner Gefängniszelle? Du hast das Gefühl, wenn du im Gefängnis bist, dann bist du einfach echt geblockt, oder? Also wenn du das Gefühl hast, du hast einen Dienst für dein Land und du hockst in der Gefängniszelle, hast du nicht das Gefühl, du kannst jetzt irgendwie effektiv deinem Land dienen, oder? Da war jemand, der jetzt berufen ist als Evangelist und dann von Ort zu Ort zieht und Tausende bekehren sich und so, oh, Halleluja, ich diene Jesus. Aber du hockst in der Zelle und tust zwei, drei andere Gefangene ermutigen und vielleicht sogar noch eine Wache zu Jesus führen oder so. Oder so. Ich habe gedacht, dass mit meinem Leben ein bisschen mehr irgendwie ist. So. Aber er stirbt und die Information über ihn schwappt in die Nationen. Und er ist ein Vorbild als Märtyrer, als jemand, der gerade gestanden ist für das Evangelium, für die ganzen Nationen. Das ist sowas von gigantisch. Das ist echt gigantisch. Corrie ten Boom. Wer hat schon mal von Corrie ten Boom gehört? Corrie ten Boom, ihre Familie hat in den Niederlanden, haben sie, da sieht ihr die Wand, dahinter wurden Juden versteckt in der Zeit der Judenverfolgung. Und irgendwann mal hat einer von den Leuten, die geholfen hat, es zu unterstützen, hat sie verpfiffen. Und dann kamen natürlich die Juden und auch sie und ihre Schwester kamen ins KZ. Und sie hat es geschafft, im KZ an den Leuten vorbei eine Bibel zu schmuggeln, dass sie jederzeit eine Bibel hatte. Und was sie gemacht hat, sie hat im KZ Bibelstunden gehalten. Auch eine schöne Vision fürs Leben, ha? So, oh Halleluja, Jesus, ich will dir dienen. Im KZ Bibelstunden, ich habe mir das anders vorgestellt. Sie hat im KZ Bibelstunden gehalten und sie hat den Gefangenen geholfen, Jesus Christus zu erkennen. Und sie hat ihnen geholfen, Vergebung zu üben. Weil was wollte der Hitler, der wollte, oder der Feind eigentlich, der wollte, dass die Leute in so viel Hass und Bitterkeit sind, dass sie alle in die Hölle kommen. Das ist der Plan des Feindes. Weißt du, wenn der Teufel Zeug gegen dich schmeißt, damit es dich verletzt und damit du und dir eine Chance gibt, sozusagen bitter zu werden auf Gott, weil du ja jetzt ein Recht drauf hast, ist einfach nur eine Strategie von ihm, weil er dich abhalten will, dass du in den Himmel kommst. Und sie hat ihre eigene Schwester im KZ verloren, weil die Schwester, die hat es nicht überlebt, die war so abgemagert und so, und ist krank geworden und ist dann gestorben. Und Corrie ten Boom wurde freigesetzt und Corrie ten Boom, guckt ihr, die hat nie geheiratet, guckt ihr diese süße ältere Dame hier an, also einfach hat eine Botschaft, wenn die über Vergebung spricht, ist anders, als wenn wir über Vergebung sprechen. Weißt du, wenn jemand, der im KZ misshandelt wurde, über Vergebung spricht, dann hat er so viele Ringe, das kann doch so viele passen gar nicht an unsere Finger, weißt du, wie ich meine? Wenn diese Person ihren ganzen Schmerz und ihren ganzen Hass bei Jesus abgegeben hat und nicht nur für sich selber, sondern für alle ein Quellort geworden ist, die trägt Autorität im Geist. Das ist die Bombe. Halleluja. Ist doch einfach krass. Und sie hätte auch sagen können, es gibt halt immer diese Möglichkeit, oh Gott, warum passiert mir das? Oh Gott, du bist doch gut. Warum bin ich überhaupt hier? Warum bin ich jetzt im KZ? Warum ist mir das passiert? Keine Ahnung, warum. Hätte Gott ihr gesagt, ja, ich habe einen Dienst der Vergebung für dich. Jetzt wieder so, wie jetzt? Sie ist einfach Schritt für Schritt weitergegangen, hat es richtig gemacht. Sie hat nicht gegen Gott rebelliert. Sie hat weiter daran geglaubt, dass Gott gut ist. Halleluja. Und sie ist eine Stimme. Wenn du mal auf Asaf guckst, ich habe jetzt eigentlich hier das ausgedruckt, aber meinen Ausdruck vergessen. Ich könnte euch seitenweise zeigen, wie viele Bücher es von ihr gibt, die auch auf Englisch, auf Deutsch und in anderen Sprachen sind. Sie hat ein Buch geschrieben für Leute im Gefängnis, das heißt, Gefangene setzt er frei. Ist das nicht eine Unverschämtheit, sowas zu schreiben? Guck mal, wenn du oder ich sowas schreiben würden und wir würden es dem Gefangenen geben, das ist so, yeah, schöne Worte. Wenn jemand im KZ war, und dieses ganze Zeug mitgemacht hat und am Schluss noch sagt, ich war im KZ, aber ich war frei, dann hat er eine Autorität, die du nie haben wirst, weil er durch was durchgegangen ist und sein Herz reingehalten hat und seine Nieten abgegeben, seine Killernieten abgegeben hat. Ich meine, wie viel Recht, wem würde man mehr Recht geben als jemand, der durchs KZ gegangen ist, der sagt, bäh, alle Deutschen sind blöd. Die Deutschen sind gemein, alle Deutschen, bäh, 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 bäh. Aus den Deutschen soll nie wieder was werden. Killer, 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 Zurückkiller. Was für eine krasse Botschaft. Zu sagen, die Täter und die Opfer müssen einander vergeben und sich versöhnen. Und das Krasseste, was ihr passiert ist, sie war einmal in der evangelischen Kirche und hat über Vergebung gepredigt und da saß einer ihrer Wächter, der sie misshandelt hatte. Ganz entspannt da und hat nicht mal weinen müssen, sondern kam dann nach vorne und sagt, kann mir auch vergeben werden. Und da ist dann in ihr auch mal kurz was aufgestanden. Wie krass. Aber sie ist auch da nicht bitter geworden. Sie ist nicht bitter geworden. Und sie hat, du denkst dir, wie soll Gott das machen, dass er das Doppelte gibt für die Schmach? Ich glaube, wenn wir einfach dranbleiben. Wenn wir einfach dranbleiben und sagen, Gott, hier ist mein Schmerz. Und hier ist das, was mir passiert ist. Oh nein, ich werde nicht bitter werden. Aber ich will sehen, wie diese Sache, dieses ewige Single sein, wie dieses Ding mir zum Quellort wird und wie das Ding anderen zum Quellort wird. oder diese tragische Sache, die mir in meinem Leben passiert ist, dieses Anstrengende, dieses Nervige, dieses Schmerzhafte. Ich will sehen, wie es mir zum Quellort wird und wie es für andere zum Quellort wird. Ich habe schon Sachen gesehen, die mir in meinem Leben geschehen sind, die anderen Leuten zum Quellort geworden sind. Aber ehrlich, mir reicht's noch nicht. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Ich habe mehr als ein Kind verloren, als ich schwanger war. Und da kann mir jetzt nicht jemand sagen, oh, jetzt hast du eine andere getröstet, die auch ein Kind verloren hat. Oh, jetzt hat es sich echt gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Willst du mich veräppeln? So, jetzt haben wir davon ein Patenschaftsprogramm aufgebaut für Indien. Oh, das ist aber schön, das als Ersatz für dein Kind. Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Das, was ich durchgegangen bin, das, was wir durchgegangen sind und das eigentlich uns gehört hätte, bringe ich vor den Thron Gottes und ich bete zu Gott und ich rufe zu Gott und sage, Gott, ich will was sehen, wo diese Schmerzen, durch die ich durchgegangen bin und dieses Ding, das mir geschehen ist, was bewirkt, was sowas von krass ist, dass es nicht nur ein Quellort ist für mich, sondern Quellort wird für viele, nicht nur in Deutschland, sondern für die Nationen. Ich werde nicht gegen Gott rebellieren. Das ist nicht süß. Das ist dumm, weil du dir denjenigen dann wegblockst, der dich trösten kann. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil dann kommt der Parakletos. Parakletos ist der Tröster. Warum? Weil wir Trost brauchen. So, aber wir stopfen's runter. Hier sind die Stopfer der Nation. Halleluja, ich bin mehr als ein Überwinder, weil ich mal wieder runtergestopft habe. Jesus sagt, freut euch und stopft, oder wie? Halleluja. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben, werdet ihr Probleme haben, aber freut euch, ich habe sie überwunden. Nicht, ich habe sie euch runtergestopft. Oder ich zeige euch, wie ihr es am besten stopfen könnt, bis ihr oben ankommt. Wenn ihr oben ankommt, nehme ich alles raus. Halleluja. Gott möchte, dass wir dieses alte Zeug einfach rauslassen. Aber das hängt mit deinem Willen zusammen. Dass du einfach sagst, okay, hey, weißt du, ganz ehrlich, ich merke eigentlich, da sind noch Schmerzen dran von dem, was mir da passiert ist und von dem, was mir da passiert ist. Und ich will das Zeug einfach loskriegen. Das ist deine Entscheidung. Guck mal, was sie gesagt hat. You may never know Jesus is all you need and that Jesus is all you have. Guck mal, wenn die Corrie ten Boom das sagt. Weißt du, wenn du frisch errettet bist und alles läuft so toll und du bist frisch errettet und dann hast du plötzlich einen Partner bekommen und dann hast du vielleicht noch total einen tollen Job bekommen und irgendwie läuft alles super und dann sagst, oh, Jesus ist alles, was ich brauche. Nee, du weißt erst, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn du nichts anderes mehr hast außer ihn. Sie kann das sagen, weil sie nichts mehr hatte. Kein Essen, keine Kleidung, keine Ehre. Wisst ihr, wie ich meine? Alles verloren. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen. Und wer das heute möchte, einfach seine Schmerzen neu Gott bringen. Oder die Schmerzen Gott bringen. Wir wollen nicht in den Schmerzen hängen bleiben, sondern wir wollen sie loswerden. Einfach öffnet euch für Gott. Und wenn du merkst, Menschenskinder, das und das, da merke ich eigentlich, da ärgere ich mich noch. Über meinen Chef, über den Bürgermeister, über... Ich war ja mal sauer mit einem Supermarkt. Du kannst über alle möglichen sein. Du kannst über einen Verkäufer sauer sein. Jemand, der ein Versicherungsvertreter, der dich über die Ohren gehauen hat. Du kannst mit der Bank sauer sein. Du kannst über was wir alle sauer sein können. Dass du es ablegst. Und bei Gott lässt. Vater, wir kommen heute Morgen vor dich und wir wollen nicht mehr stopfen, sondern wir wollen einfach das Tränental zu dem Quellort machen.